In der Berliner Koalition kriselt es. Die FDP steckt im Umfragetief. Uneinigkeit herrscht in Finanz- und Rentenfragen. Im Saarland platzt die Koalition. Und dann auch noch das Debakel um Bundespräsident Wulff. Wird Angela Merkel bald die Reißleine ziehen? Koalition auf Abruf, die Krisenszenarien in Berlin.
Ja, Schwarz-Gelb war und ist sich nicht grün. Die regierende Koalition in Berlin, die gerät nicht nur von außen unter Beschuss, auch hausgemachte Konflikte und Zerwürfnisse nagen immer wieder am Zusammenhalt. Ein Zwei-Fronten-Krieg, in dem oft die Guerillataktik triumphiert. Besserung scheint nicht in Sicht. Und damit, liebe Zuschauer, herzlich willkommen heute zur Phoenix-Runde. Meine Gäste sind Frau Professor Rita Süssmuth, CDU, ehemaliges Präsidiumsmitglied der Partei, 10 Jahre lang Bundestagspräsidentin, davor Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit. Bei uns ist Bascha Mika, auch Professorin an der Uni der Künste hier in Berlin und freie Publizistin. Henning Grumbrey ist unser Gast, stellvertretender Chefredakteur der Wirtschaftswoche und gleichzeitig Leiter des Hauptstadtbüros hier in Berlin. Und schließlich Professor Volker Kronenberg, Politikwissenschaftler an der Universität in Bonn. Frau Süssmuth, Schwarz-Gelb zu Ihrer aktiven Zeit im Bonner Parlament, im Bundestag, also verglichen mit heute, war das ja für alle Beteiligten die reinste Herzensangelegenheit.
Ob Herzensangelegenheit, da würde ich sagen, das war eine Kopfangelegenheit, aber die sehr harmonisch verlaufen ist. Und wenn ich sage harmonisch, dann heißt das nicht, dass bei Koalitionen nun ewig Harmonie und Friede herrscht. Es gab Bereiche, wo wir sehr unterschiedliche Auffassungen hatten. Aber eine Koalition lebt immer so lange, die Personen miteinander können. Die Chemie spielt da eine ganz wichtige Rolle. Und sehen Sie auch, Helmut Kohl und der Außenminister waren ganz verschiedene Politiktypen. Trotzdem haben die sehr gut nach außen hin ihr Spiel gespielt.
Das Raufen in Wunschkoalition hat ja durchaus Methode. Da kann man auch Rot-Grün als Beispiel nehmen. 1998 nach der Wiederwahl, 2002 ging es da ja auch durchaus fidel zu. Was unterscheidet eigentlich die schwarz-gelben Raufbolde von heute von den Rot-Grünen von vor 10, 12 Jahren?
Der Wille, sich zu einigen, denke ich. Denn natürlich hat Rot-Grün sich mächtig gefetzt und jeder erinnert sich noch, wie wahnsinnig es geholpert hat, als diese Koalition 98 gestartet ist. Aber ich glaube, wir hatten alle damals das Gefühl als politische Beobachter, da ist eine Koalition, die gemeinsam etwas will. Und bei Schwarz-Gelb hat man das schon sehr lange nicht mehr. Vielleicht noch nach den Koalitionsverhandlungen, unmittelbar nach der Wahl. Aber dieser Lack war sehr schnell ab. Und heute fragt man sich, gibt es eigentlich irgendeinen Punkt, wo Schwarz-Gelb gemeinsam irgendetwas will? Sei es bei der Finanztransaktionssteuer, sei es bei der Pflegereform, sei es bei, weiß der Henker noch was? Wir können jetzt ganz viele Punkte aufzählen. Wir werden darüber noch sprechen. Ich sehe an keinem Punkt den gemeinsamen Willen, nach vorne zu denken.
Gibt ja diesen Point of No Return, also da, wo es keine Rückkehr mehr gibt, ist der denn schon erreicht in der Koalition? Hat die Kanzlerin innerlich schon den liberalen Koalitionspartner aufgegeben?
Also sie bemüht sich, diese Koalition ordentlich weiterzuführen, aber es ist unverkennbar, dass eigentlich in beiden Koalitionsfraktionen inzwischen natürlich sehr auf das Wahljahr 2013 geschaut wird und auf die Frage, angesichts der im Moment bei beiden ja nicht besonders guten Umfragewerte, in welcher Konstellation können wir uns denn für 2013 vernünftig bewegen? Bei der Union ist die Frage, gibt es irgendeine Chance, nochmal wieder so nah an die 40 zu kommen, dass man freie Auswahl bei den Koalitionspartnern hätte? Und für die FDP ist im Moment das ganz nüchterne Kalkül, bleiben wir in dieser Koalition mit diesem Vorsitzenden Philipp Rösler und schaffen dann die 5%-Hürde oder müssen wir uns von einem oder vielleicht beidem trennen, um die 5%-Hürde zu schaffen? Das ist da im Moment die
oder
Hauptsorge.
Erreichen wir sie gar nicht.
Das ist die, ja, ich sage, die Frage, die Abwägung ist, was müssen wir tun als FDP, um die 5% zu schaffen? Denn man darf ja nicht übersehen, da sitzen 93 prekär beschäftigte Menschen in der FDP-Fraktion, nicht? Mit einem Zeitvertrag, der läuft spätestens 2013 ab.
Gut, es gibt ja erstaunliche Resultate trotzdem, wenn man sich das jetzt ansieht, diesen Zustand der Koalition. Trotz aller Krisen steht das Land ja außerordentlich stabil da. Also wenn man das mit den unmittelbaren Nachbarn vergleicht sowieso, steht stabil da, trotz oder wegen dieser Koalition?
Das kommt drauf an, wer die Antwort gibt. Die meisten werden jetzt sagen, auch die meisten Beobachter sagen, trotz dieser Koalition. Aber man muss auf der anderen Seite doch auch sehen, dass zu Recht aus der Koalition darauf verwiesen wird, sie hat bisher immer die eigene Kanzlermehrheit hinbekommen. Und ich wäre im Übrigen auch der Auffassung, dass ein Koalitionsbruch von der einen oder der anderen Seite bis auf Weiteres nicht zu erwarten steht. Herr Kumra hat sehr richtig die beiden Optionen für die FDP angesprochen. Ich glaube auch, dass im Mai die Schleswig-Holstein-Wahl eine sehr, sehr wichtige sein wird. Ich würde aber trotzdem Stand heute die These wagen, es wird eine Führungsdiskussion ergeben oder Philipp Rösler wird selbst Konsequenzen ziehen. Rainer Brüderle, der starke Mann der FDP. Ich glaube aber nicht, dass die FDP, und zwar aus verschiedenen Gründen, die Koalition auf Bundesebene verlassen wird. Sie haben sehr zu Recht nämlich auf die große Fraktion, die Fraktionsstärke hingewiesen. Hier wird es Beharrungskräfte geben, noch einmal zu versuchen, die restliche Zeit in der Legislaturperiode Boden gut zu machen, das Terrain zu sondieren und im Grunde sich in eine bessere Ausgangsposition für die nächste Bundestagswahl
also
zu bringen.
Also Augen zu und durch, wenn es um die es gibt ja diesen schönen Satz, erst hatten wir kein Glück gehabt und dann kam auch noch Pech dazu. Sie haben ja gesagt, es muss die Chemie stimmen, haben Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher als Beispiel genommen. Fehlt in dieser Koalition aber zusätzlich noch der unbedingte Wille, auch zielorientiert und erfolgreich zusammenarbeiten zu wollen? Das ist ja eigentlich der Sinn einer Koalition.
Also wenn ich jetzt die Vernunft ins Spiel bringe, dann müsste das obwalten. Denn nach dem, was wir gerade besprochen haben, sind ja die Alternativen genauso negativ wie das, was Sie jetzt haben. Unterschied zu dem, was gesagt wurde, will ich hinzufügen, es gibt Situationen, wo dann Gruppierungen in Panik geraten und da wissen sie nicht mehr, wie sie dann emotional durchschlagen und etwas passiert, was sie alle miteinander hinterher nicht gewollt haben. Das ist das eine. Das andere ist, wenn ich damals die schwarz-gelbe Koalition ins Spiel gebracht habe, dann waren die strategisch besser aufeinander eingestellt. Also sie wussten, welche Ziele können wir erreichen, wo ist das nicht erreichbar oder wenn wir Schwierigkeiten haben, mit welchen Methoden setzen wir das durch. Und jetzt ist immer das Entweder-Oder da. Und insofern halte ich für ganz wichtig, dass einerseits meine Fraktion fragt, was muss geschehen, damit A, das Klima, B, das Verhältnis von dem, was erwarte ich und was gebe ich, sonst kann man keine Koalition eingehen, beachtet wird und umgekehrt die FDP sich nun fragt, die einen sagen, wir gehen raus und erneuern uns dann. Aber ich frage wirklich, welche Hoffnung können Sie auf dieses Ziel setzen, wenn Sie drinnen es nicht erreicht haben, wenn die Bürger draußen sagen, also entweder Sie geben wieder nach oder Sie haben Ziele, die man sowieso nicht erreichen kann.
Aber was Frau Süssmuth jetzt skizziert hat, ist ja eine Hausordnung für die Koalition, die doch eigentlich selbstverständlich sein müsste.
Die ist selbstverständlich, die wird aber nicht funktionieren. Denn Frau Süssmuth, wie wollen Sie das mit dieser FDP machen gegenüber der FDP ist die CDU zurzeit eine richtige Zukunftspartei, trotz der CSU und ihrem Betreuungsgeld. Denn bei allen wichtigen Zukunftsthemen, nehmen wir die Tobinsteuer oder Finanztransaktionssteuer, dieses Wort ungetüm, nehmen wir nur mal das oder nehmen wir die Frage nach erneuerbaren Energien. Zwei Themen, die für die Zukunft wahnsinnig wichtig sind. Zwei Themen, zumindest bei dem ersten, bei der Finanzsteuer, sagt die Mehrheit der Bevölkerung. Natürlich muss der Spekulation in irgendeiner Form ein Riegel vorgeschoben werden, beziehungsweise die, die spekulieren, sollen wenigstens ein Stück Verantwortung in Form von finanziellen Abgaben dafür übernehmen. Und bei diesen wichtigen Themen sagt die FDP, aber nicht mit uns, wir wollen das nicht und zucken mit den
Frage,
Schultern.
Wie lange Sie diese Haltung...
Der Fraktionsvorsitzende ist ein genialer eigentlich Vermittler.
Sie sind die Einzigen, die das nicht wollen von allen Parteien.
Ja, also ich glaube, das sprengt den Rahmen dieser Sendung. Wenn wir jetzt einzelne Maßnahmen diskutieren, denn es gibt auch ganz viele gute Gründe, warum diese, also die Finanztransaktionssteuer kann man machen oder nicht. Sie bewirkt nichts und insofern wäre das ein typischer Populismus, wenn man das macht, weil Sie sagen, die Mehrheit der Bevölkerung will das, davon wirkt sie trotzdem nicht. Aber das wäre eben so ein Placebo. Es ist vergleichsweise belanglos. Ich finde, das Bemerkenswerte an dieser Koalition ist, man hat sich ja immer wieder durchaus auf Dinge geeinigt, aber der Bürger merkt es eigentlich nicht, weil man erstens permanent sofort entweder über neue Themen streitet oder über dieselben Themen weiter streitet. Wenn wir uns mal erinnern, Ende November war der letzte Koalitionsausschuss, da hat man ein relativ großes Paket geschnürt, eigentlich ganz pragmatisch, jeder hat was gekriegt, die CSU hat das Betreuungsgeld gekriegt, die FDP hat bei der Steuer was gekriegt, die CDU hat das mit der Pflege hingekriegt, dann haben man zusammen, ein Teil der CDU und der FDP, die Zuwanderungsregelungen für Facharbeiter verändert. Eigentlich ein ganz pragmatischer Kompromiss, wo alle zusammen hätten sagen können, wir sind handlungsfähig, wir stellen was auf die Beine, ganz fair. So. Stattdessen hat man erstens sofort danach weiter gestritten. Die Leute, die gegen das Betreuungsgeld waren, aus der FDP, aber teilweise gibt es ja in der CDU da auch große Bedenken, haben gleich wieder gesagt, jetzt haben wir zwar beschlossen, aber vielleicht können wir es in Gesetzgebungsverfahren doch wieder abräumen oder verschieben. Dann war die Diskussion, wie belastbar ist dieser Steuerkompromiss. Das heißt, immer wenn man sich geeinigt hat, macht man es selbst wieder kaputt. Und das ist eigentlich das Hauptproblem
dieser Koalition. Liegt diese Außendarstellung auch so ein bisschen an diesem misslungenen Gründungsakt 2009? Man hatte das Gefühl, diese drei Koalitionspartner, die hätten bei diesen Koalitionsverhandlungen sozusagen alle die Katze im Sack gekauft und sind jetzt ganz völlig erstaunt, was jetzt aus dem Sack rauskommt, nachdem man ihn geöffnet hat. Was ist da falsch gelaufen?
Herr Keller, das ist ja auch ein offenes Geheimnis, was aus den Reihen der Koalition eingeräumt wird, dass diese Koalitionsverhandlungen nicht optimal verlaufen sind, die FDP nicht wirklich vorbereitet war, maximalpolitische Forderungen allzu lange aufrechterhalten hat, dann in der Praxis enttäuschen musste, viel zu viele Formelkompromisse in diesen Koalitionsvertrag eingeflossen sind, es auch überhaupt keine Leitidee gegeben hat in diesem Koalitionsvertrag. Das ist sicherlich das eine, aber das andere, was man doch auch sehen muss, ist, dass der Problemdruck natürlich schon auch ein besonderer ist. Sie haben von Energiewende gesprochen. Es war sicherlich ein Fehler, der Ausstieg aus dem Ausstieg im Herbst der Entscheidungen oder der Handlungsfähigkeit seitens der Kanzlerin. Aber Fukushima war natürlich nicht planbar, war sozusagen auch nicht vorgesehen in dem Drehbuch dieser Koalition.
Ja, erst hatten wir kein Glück und dann kam noch Pech dazu.
Richtig. Und dann vielleicht doch noch ein letzter Punkt. Also der Druck, auch Europa, Euro-Krise, das sind sicherlich besondere Zumutungen auch für diese Bundesregierung. Auch in anderer Koalitionsfärbung wäre das so. Und ein drittes wäre, Frau Mika, ja, Rot-Grün. Aber ich glaube, retrospektiv neigt man oftmals auch dazu, manches harmonischer wahrzunehmen, als es war. 98 bis 2005, es war auch ein hartes Reiben, ein harter Kampf zwischen SPD und Grünen. Das stellt sich heute anders dar, weil man natürlich eine Bilanz hat. Und mit größerem zeitlichen Abstand fällt diese Bilanz oftmals milder aus. Und es gibt natürlich auch große Verdienste, Agenda-Politik und anderes. Wir sind jetzt mittendrin, sozusagen in der Legislatur. Wir sind ganz nah dran. Man wird ein wirkliches Urteil dann natürlich auch erst mit Abstand bilden können, weil Sie haben eingangs sehr richtig gesagt, die ökonomischen Rahmenbedingungen sind erstaunlich positiv für dieses Land und die Befindlichkeit in der Bevölkerung spiegelt ja auch nicht die Krise wider, in der sich die europäischen Staaten befinden. Stichwort Euro-Krise.
Bei der Grünen war natürlich noch das Problem, dass die FDP völlig siegestrunken von diesem sensationellen 14,6% Ergebnis war und nun dachte sie bestimmt die Richtlinien allein, was ihr in dem Koalitionsvertrag ja auch vergleichsweise gut gelungen ist. Da steht ja viel mehr FDP drin, als man erwarten konnte. Und umgekehrt, oder sie hat dabei ausgenutzt, die Schockstarre der CDU-CSU, die völlig eben perplex war, dass die FDP so viele Punkte gemacht hatte, ist in den Koalitionsverhandlungen dadurch fast ein bisschen untergegangen, hat aber natürlich am Morgen danach festgestellt, das können wir mit uns eigentlich nicht machen lassen, und wirklich mit dem Tag danach begann ja sozusagen, wenn man es jetzt mal etwas pathetisch sagt, die Konterrevolution, als Wolfgang Schäuble sagt, wir haben zwar gestern einen Koalitionsvertrag unterschrieben mit einem Steuersenkungsprogramm, machen wir aber nicht.
War aber nicht so gemeint.
Und da war es eigentlich, ab da war sozusagen ja der Spaltpilz schon gelegt.
Aber hinzu kommt natürlich auch,
machen wir es mal.
Hinzu kommt natürlich auch, dass die FDP, Sie haben das so schön als siegestrunken bezeichnet, aber sie hatte ja keine Substanz dahinter. Also sie hat großartig getönt, aber sie konnte es dann weder personell noch inhaltlich füllen. Denn ich meine, es gehört sozusagen nicht nur die entsprechenden Prozentpunkte dazu, um in einer Koalition etwas zu sagen, sondern es gehört natürlich auch die Substanz, die alles trägt. Und das ist bei dieser Partei leider nicht zu entdecken. Und dann diese ganzen personellen Verwerfungen, die es innerhalb der Partei gab, sind ja auch ein Ausweis dessen.
Also ich fand schon sehr wichtig, dass Sie nochmal gesagt haben, wie sind die gestartet? Und wenn Sie in einem Koalitionsvertrag zu viele Formelkompromisse haben, anders ausgedrückt, A, Formeln, B, das klären wir später, dann darf man sich später nicht wundern, dass dann das, was zum Zeitpunkt A nicht gemacht worden ist, zum Zeitpunkt B noch viel weniger machbar ist. Das ist das eine. Das andere, wenn ich einen Generationswechsel vornehme, dann kann man an dem Beispiel lernen, ich brauche eine Mischung von Berufserfahrenen in der Sache, in dem Vorgehen, Erfahrenen und Jüngeren. Und nun glaubten die Jüngeren, wir drehen die Welt um. Und wir bekommen das, weil wir anders sind. Und mir ist aufgefallen bei der FDP, Mensch, ihr hättet, weiß Gott, eure alten Hasen viel mehr in dieses Geschäft mit einbringen müssen. Was mir wichtig ist heute, das finde ich schon, was Herr Krumrey gesagt hat, nochmal aufzunehmen. Die haben ja auch Erfolge gehabt. Es ist gerade der November ist ein Hinweis darauf, dass man gemerkt hat, wir müssen jetzt verteilen im Geben und Nehmen. Aber da immer gleich der neue Streit kommt, erfährt das die Bevölkerung gar nicht. Denn sowohl in der Gesundheitspolitik haben sie Zusagen bekommen. Wenn sie jetzt gerade die Datenvorratsspeicherung nehmen, da hat sich das FDP-Konzept fast durchgängig durchgesetzt. Stattdessen bei der Fiskalsteuer, wenn sie jetzt noch die Kommentare unserer Europarechtler hinzunehmen, sagen die, das haben wir schon. Dafür brauchen wir gar keine neuen Verträge. Also es wird schon gehandelt, bevor Sie sich Zeit genommen haben, nachzudenken.
Also Erfolge werden zerredet. Der FDP hat das auch nichts genutzt, personell und inhaltlich Haken zu schlagen. Die Rolle des Bösewichts in der Koalition, die hat die FDP dauergepachtet. Und die wird sie auch nicht mehr los.
Bislang zumindest. Frau Mika, ich glaube, das Personal war durchaus da, denn der Erfolg 2009, 14,6%, ist ja auch mit Personen verbunden gewesen, ja, und natürlich mit einer
Oberfläche von Personen.
Mit einem Thema. Es war ein Thema, mit dem man dann eben nicht punkten konnte. Das ist dann eben auch Grund für diese Misere gewesen. Ich glaube, das Personal war da. Das war in erster Linie Guido Westerwelle, aber es war die falsche Entscheidung, in dieser Koalition eben das Amt des Außenministers anzustreben. Wäre er Fraktionsvorsitzender geworden oder hätte er sich eben auf die Innenpolitik konzentriert und hätte eben, also wäre die Ressortverteilung, die Ämterverteilung anders erfolgt. Und ich sehe durchaus auch eine Mischung, den Versuch einer Mischung aus Erfahrenen und Jüngeren am Anfang. Dann wäre vielleicht manches anders gekommen. Der Fehler ist gemacht worden. Die Fehler sind gemacht worden, inhaltlich wie personell. Und dann, Herr Keller, in der Tat, als man dann merkte, Guido Westerwelle war nur noch negativ besetzt, in der Öffentlichkeit nicht mehr vermittelbar, nicht nur seine persönlichen Werte, sondern die schlugen eben auch durch auf die Partei und bei den Landtagswahlen, dann hat man auf der anderen Seite in der jungen Generation auch nicht entweder den Mut gehabt oder, wie man zunehmend weiß, auch nicht die Stärke gehabt, im Grunde sich trennen zu können von Guido Westerwelle. Und paradoxerweise ist es ja mittlerweile so, dass ein Teil der Jungen geht und Westerwelle dabei ist, sich zu konsolidieren und auch wieder in innenpolitisch.
Lass uns auch nochmal zurückschauen. Also zu Helmut Kohls Zeiten hatte die Rolle des Bösewichts in der Koalition ja die CSU. Das vermute ich mal lag auch stark am damaligen Parteichef. Hans-Dietrich Genscher hätte das nie mit sich machen lassen, sich in diese Rolle zu drängen, gedrängt zu werden, möglicherweise innerhalb der Koalition.
Nein, er sagte dann entweder zu dem Thema gar nichts und handelte anders, ohne darüber groß Worte zu verlieren, und war damit immer auch der Gestalter der Außenpolitik. Und es gab ja durchaus, wie immer, diese Konkurrenz zwischen Kanzler und Außenminister. Das hat er glänzend manövriert. Mir scheint schon ganz wichtig, Guido Westerwelle ist eigentlich nicht zunächst an der Außenpolitik gescheitert. Sein Besuch in Polen, in der Türkei, über arabische Länder kann man noch mal streiten, sondern er ist an seinen Hartz-IV-Aussagen gescheitert. Also der Innenpolitiker, der sicherlich große Erfahrungen inzwischen schon hatte, ist vorgeprescht mit mundstarken Äußerungen, die aber dann die Bevölkerung, nicht nur die betroffenen Hartz-IV-Leute, sondern einen Großteil mit in Empörung gebracht hat. Und aus dem ist er nie wieder rausgekommen. Dann ist ihm alles in der Außenpolitik als falsch zugeschoben worden, was er auch richtig gemacht hat. Er bekam dann in beiden Feldern nicht mehr die Grundlage, die er gebraucht hätte. Aber ich glaube auch, dass Sie recht haben, Guido Westerwelle ist weit mehr Innenpolitiker als Außenpolitiker.
Es gibt ja, die Amerikaner haben ja einen wunderbaren Begriff für den Vorgang, wenn jemand durch eigene Leute oder Bündnispartner zur Strecke gebracht wird, friendly fire. Das haben wir am 6. Januar erlebt. Da gab es die von Kollegen sogenannte Wiederauferstehungsrede von Philipp Rösler in Stuttgart, und mit einem traumhaften Timing zeitgleich wurden die politischen Freunde von Philipp Rösler an der Saar von der dortigen Ministerpräsidentin politisch skalpiert. Da hieß es ja, das sei ein Versehen gewesen. Oder ist das nicht symptomatisch, dieser Vorgang, für den Zustand der Koalition, selbst wenn er nur in einem kleinen Saarland stattgefunden hat?
Also es wirkt natürlich eben wie ein gezielter Affront und wird beispielsweise aus dem Kanzleramt gesagt, das war also zumindest nicht mit der Bundesspitze abgesprochen. Und Frau Kramp-Karrenbauer habe es vielleicht sozusagen gar nicht so im Blick gehabt, dass da Dreikönig ist. Also ich meine, wenn das Frau Kramp-Karrenbauer nicht gewusst hat, würde mich das schon wundern. Ich glaube, so unchristlich und unpolitisch kann sie eigentlich nicht sein. Dieser saarländische FDP-Landesverband, das muss man mal relativ salopp sagen, ist ein Sauhaufen, so wie der im Moment sich darstellt. Insofern kann man es ihr in gewisser Weise nicht verübeln, dass sie sagt, mit denen will und kann ich nicht weiter. Das hätte man allerdings auch 4 Wochen vorher schon festgestellt haben können oder auch 4 Wochen nachher. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, wenn man sich jetzt mal Frau Kramp-Karrenbauers Situation anschaut, was sie damit nun auch für sich angerichtet hat, war es vielleicht nicht besonders überlegt, denn sie hat sich natürlich total der SPD ausgeliefert, weil sie jetzt nur noch die Möglichkeit hat, entweder ist die SPD mit Heiko Maas so gnädig, mit ihr zu koalieren, das wird teuer, also politisch teuer, oder es gibt Neuwahlen, das wird politisch auch nicht sehr viel attraktiver, denn da bleibt zumindest übrig, der Koalitionspartner FDP wird nicht mehr dabei sein, dann hat die CDU vielleicht, was ich für unwahrscheinlich halte, eine Mehrheit mit den Grünen, wie gesagt, glaube ich nicht, es gibt dann Rot-Grün oder eine große Koalition, also strategisch gedacht war das nicht.
Diese Option, die Sie aufgestellt haben, die könnten ja auch Angela Merkel demnächst blühen, also Rot, vielleicht erst Neuwahlen und dann eine große Koalition.
Ja, wobei, also ich erinnere mich sehr gut, dass wir hier schon relativ kurz nach der Wahl gesessen haben und darüber diskutiert haben, wann denn die Koalition platzt. Ich glaube, das sind wirklich Spekulationen, die bringen irgendwie nicht weiter, weil ich glaube nicht so wirklich daran, dass, sagen wir mal, Schleswig-Holstein geht baden, FDP fliegt raus, Rösler wird politisch massakriert. Das kann die CDU so natürlich auch nicht wollen. Das kann ihr nicht nutzen, denn auch Sie sagten es am Eingang, Herr Krummerei, auch die CDU steht ja in Umfragewerten nicht besonders gut da. Rot-Grün hat, man schätzt ja so um die 42%, Schwarz-Gelb eher so um die 38% im Moment. Die FDP dümpelt irgendwas zwischen 2 und 4%, abhängig davon, wie man gerade fragt. Also eigentlich ist diese Koalition aneinander gekettet und deswegen muss die CDU natürlich alles tun und die Wahlkampfauftritte, die Frau Merkel in Schleswig-Holstein plant, deuten ja auch darauf hin, muss eigentlich alles tun, dass die FDP nicht rausfliegt in Schleswig-Holstein und auch,
womit man eine rot-grüne Koalition vielleicht verhindern könnte, rein mandatsmäßig.
Ja, das wird im Bundesrat nicht so viel machen, aber zum Beispiel in der Bundesversammlung, darüber sprechen wir ja vielleicht auch nochmal, wenn es denn tatsächlich um einen neuen Präsidenten oder mal eine Präsidentin ginge. Also es ist eine ganz schwierige Situation, weil die CDU muss sich einerseits natürlich von dieser FDP, die einfach am Boden ist, die sich meiner Meinung nach auch nie wieder politisch erholen wird in den nächsten 10 Jahren. Einerseits muss sie sich absetzen, andererseits muss sie um des eigenen Überlebens willen diese Koalition versuchen, über die Hürden zu kriegen.
Wenn es rational geht, kann keiner drei Koalitionspartner ein Interesse am Ende der Koalition haben. Die Frage ist eben, kommt es irgendwann zu einer Panikreaktion, dass eben in der FDP einige sind, die sagen, mein Listenplatz ist jetzt gefährdet mit einem ganz schlechten Ergebnis oder das wollen wir uns einfach nicht mehr zumuten, das geht an unsere Ehre, wenn jetzt also die vielleicht doch die Finanztransaktionssteuer gemacht würde, obwohl die FDP dagegen ist und dass man sagt, jetzt ist aber Schluss, unsere liberale Ehre ist zerstört, wir gehen hier raus. Das ist für alle Beteiligten dann schädlich.
Ein historisches Vorbild 1982, dass die SPD da ja unbedingt aus der Koalition raus wollte mit der FDP und blieb dann 16 Jahre in der Opposition, womit auch niemand gerechnet hat. Die Frage ist ja, wenn man jetzt sagt, es gibt nicht sofort einen Bruch und das wäre aus Sicht der Koalitionäre ja auch schlecht, aber befindet sich die Union vielleicht schon auf dem langen Marsch in die große Koalition? Ist ihr das eigentlich nach außen hin noch verbunden mit der FDP, aber in Wirklichkeit das Schicksal der FDP eher gleichgültig?
Ich glaube, Herr Keller, wir haben ja in wichtigen Fragen, wie das Stichwort Europa, ja eine inoffizielle große Koalition. Bei den wichtigen Abstimmungen zu den Rettungsschirmen hat ja die Opposition, Sozialdemokratie wie Grüne im Übrigen, ja auch für diese Regierungsvorgaben gestimmt. Inoffiziell in wichtigen Fragen haben wir es. Und auf der anderen Seite, ja, sie steht nicht glänzend da, die Union, aber sie hat einen sicheren Vorsprung, aus welchen Gründen auch immer. Es ist der Kanzlerbonus anderes. Sie hat 5 in einzelnen Umfragen bis zu 10 Prozentpunkten Vorsprung. Die Union Stand heute wird in einer privilegierten Position sein, weil sie die stärkste Fraktion wird. Aber dann beginnen natürlich die Probleme, weil ich Ihnen zustimme. Die Wunschkoalition, die bürgerliche, wird so nicht wieder beworben werden können 2013, was auch immer jetzt kommt. Und dann ist natürlich die Frage, große Koalition, die Sozialdemokratie wird alles versuchen, das zu vermeiden als Juniorpartner. Man hat so sehr gelitten bei der letzten. Und dann ist aber noch eine dritte Frage, die natürlich im Raum steht. Einerseits will man Rot-Grün, von rot-grüner Seite, aber da wird es darauf ankommen, ob es rechnerisch möglich ist. Aber dann wird die Union noch sehr genau auch ausloten wollen und ich glaube einzelne Grüne auch, nachdem Energiewende eingeleitet wurde, eine gesellschaftspolitische Liberalisierung unter Frau Merkel stattgefunden hat, dann ist noch die Option Schwarz-Grün zu prüfen. Sicherlich eher Koalitionsoption zweiter Wahl. Man wird nicht offensiv das bewerben, aber es wird im Raum stehen.
Aber diese Option ist die Frage, ob diese Optionen tatsächlich für die Union wirklich so Aussicht haben auf Erfolg. Sie verengt ja jetzt ohne die FDP auch ihre Koalitionsoptionen.
So sehe ich es. Und ich möchte mal zum Vorhergehenden sagen, wir dürfen auch nicht vergessen, dass in der großen Koalition CDU-CSU-SPD ja erfolgreiche Politik gemacht worden ist. Wir sprechen von stabilen Wirtschaftsverhältnissen, vergessen aber ganz, in welcher Weise damals die Große Koalition sowohl finanzpolitisch wie wirtschaftspolitisch Bedingungen gesetzt hat, von denen wir bis heute profitieren. Denn die Möglichkeiten der Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft haben erheblich mit Politik zu tun. Das ist im Augenblick scheint das verloren zu gehen im Bewusstsein. Aber ich sehe sehr wohl, dass Da sind wir wieder bei Klimafragen. Es wird wichtig sein, ob ich wirklich noch auf zwei Optionen hinaus will. Dann hängt es davon ab, wie ich mit den Grünen umgehe. Oder ob ich sage, das habe ich schon abgestreift. Den Eindruck habe ich mal eine Zeit lang gehabt. Jetzt ist es wieder offener, weil die Verhältnisse auch offener sind. Aber die CDU, CSU weiß sehr wohl, dass sie für 2013, auch wenn das zur politischen Korrektheit gehört, nicht ausgesprochen zu werden, nicht auf die FDP setzen kann. Also bleiben ihr diese beiden Möglichkeiten. Und wir werden erleben, das ist meine Prognose, dass das auch offen gehalten wird.
Möglicherweise könnte die Union ja da in einer ganz komfortablen Situation sein, zwischen großer Koalition und Schwarz-Grün zu wählen. Die Frage ist nur, nachdem die Gall in Hamburg ja aus freien Stücken den Ast abgesägt hat, auf dem sie saß, ob sich dann die Union auf sowas einlassen würde.
Ich glaube, das ist gar nicht so sehr die Frage, ob die Union sich darauf einlassen würde. Ich gebe Frau Süssmuth und Ihnen völlig recht, dass die CDU da an vielen Stellen offen ist oder zumindest ein Teil der CDU. Die Frage ist, ob die Grünen sich darauf einlassen werden. Denn der entscheidende Punkt ist, hier in Berlin zum Beispiel, bei der letzten Wahl haben die Grünen die Erfahrung gemacht, sobald Schwarz-Grün an die Wand gemalt worden ist, gingen die Umfragewerte runter. Man darf das nicht vergessen, im Süden des Landes gibt es ein ganz anderes Klima, was Schwarz-Grün angeht, als im Rest der Republik. Und es gab eine Zeit, da haben, weil es eben Signale aus dem Süden gab, da haben alle möglichen politischen Beobachter auch darüber spekuliert, wie gut doch Schwarz-Grün zusammenpassen. Und es gibt natürlich bestimmte Punkte, zum Beispiel wertkonservative Fragen. Da passt Schwarz-Grün durchaus zusammen. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, und da sind wir wieder bei dem, was Sie so betonen, die Klimafrage. Es gibt eine politische Kultur und ein Selbstverständnis bei den Grünen. Da passt Schwarz-Grün gar nicht. Und das wissen die Grünen auch, dass das in Teilen des Landes für sie durchaus ein politischer, nicht vielleicht der politische Tod, aber ein richtiges Problem, ein Risiko sein kann.
Also es wird ja am Ende, glaube ich, wieder eine Zuspitzung geben, wie wir sie in den letzten beiden Wahlkämpfen auch gehabt haben. Schwarz-Gelb, auch wenn die FDP nur ganz schwach ist, aber als bürgerliches Lager gegen Rot-Grün und wieder die Frage, was wird denn mit der Linkspartei? Und solange die Linkspartei so aufgestellt ist, wie sie ist, und ich glaube, das wird sie auch bis 2013 bleiben, ist ja die Konstellation wiederum dieselbe. Das heißt, Rot-Rot-Grün. Rot-Rot-Grün wird man wieder als sozusagen Gespenst ein bisschen an der Wand haben einerseits. Ich kann mir aber nach wie vor Rot-Rot-Grün auf Bundesebene nicht vorstellen. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass Rot-Grün allein eine Mehrheit hat, nahe Null. Das heißt, es wird dann nur die Möglichkeit geben, wenn die FDP rausfällt, Große Koalition oder Schwarz-Grün. Sie haben es, glaube ich, völlig richtig analysiert. Wenn es Schwarz-Grün heißt, wird es für die Grünen schwierig. Umso mehr könnte die Union ein Interesse daran haben, dieses Thema offen zu halten, weil es die Grünen schwächt, die Union vielleicht sogar noch ein bisschen stärkt. Und hinterher hat man trotzdem freie Auswahl.
Das heißt, könnte ja dann sein, wenn wir das jetzt mal, das sind ja auch Prognosen, dass quasi die Linkspartei und die Piraten Geburtshelfer entweder für eine große Koalition oder für eine schwarz-grüne Koalition werden.
Klar ist, es wird auf das konkrete Wahlergebnis am Wahlabend ankommen. Schwarz-Grün wird nicht offiziell beworben werden im Wahlkampf. Das kann keine der beiden Parteien. Die Union wird es nicht tun können. Sie ist unausgesprochen, Sie nannten es bürgerliches Lager, an die FDP immer noch ein wenig gebunden. Aber jeder weiß, dass diese Wunschkoalition keine mehr wird. Und auf der anderen Seite können es die Grünen nicht. Sie haben sich auf die Sozialdemokratie einerseits zwar festgelegt und auf der anderen Seite ist man jetzt auch wieder vorsichtiger geworden, Frau Künast, und spricht von Wahrscheinlichkeiten. Herr Keller, Sie haben das Beispiel Hamburg gebracht. Das finde ich insofern ja ganz interessant, als dass die Hamburger Grünen völlig richtig die Koalition aufgekündigt haben. Sie haben sich aber inhaltlich, wenn man mal Hamburg sich anschaut, in wichtigen Punkten durchaus politisch da durchgesetzt gegenüber der Union. Aber die Hamburger Grünen, ihre Vorsitzende, sofort auch gesagt hat, wir schließen dieses Bündnis für die Zukunft eben nicht aus. Das tut Herr Habeck eben in Schleswig-Holstein ausdrücklich auch nicht. Und in Nordrhein-Westfalen 2000,
Landesebene.
ja bei der letzten Wahl eben, wenn es rechnerisch gegangen wäre, wäre es vielleicht für Frau Lörmann und die Grünen auch angenehmer gewesen, in einer solchen schwarz-grünen Koalition als in einer Minderheitsregierung. Ich stimme Ihnen aber zu, es wird ein hartes Stück Arbeit werden. Auf der anderen Seite haben sich beide Parteien, wir haben über Rot-Grün und die Regierungsverantwortung gesprochen, da haben sich die Grünen in verschiedenen Bereichen nun sehr in die Mitte bewegt und die Union ist auf der anderen Seite ja auch in gesellschaftspolitischen und anderen Fragen auf die Grünen zugegangen. Man hat sich aufeinander zubewegt und ich glaube, dass auch die Kultur, Sie haben immer wieder auch zu Recht von Atmosphäre gesprochen. Es gibt Protagonisten, die bereit wären, dieses zu versuchen. Nochmal, es kommt auf das Ergebnis an. Wenn Rot-Grün möglich wäre, brauchen wir da gar nicht zu diskutieren. Und wenn Schwarz-Gelb, das sehe ich auch nicht, wenn das möglich wäre, dann würde es nicht über Schwarz-Grün gehen.
Aktuell amtierenden Koalition zurückgehen. Also die Finanztransaktionssteuer, diese Diskussion, die jetzt gerade läuft, da hat ja mir Parteifreunde Philipp Rösler schon bedeutet, also darüber zerstreitet man sich nicht. Aber vielleicht gibt es doch eine Sollbruchstelle in der Koalition noch vor 2013, je nachdem, wie es jetzt mit der Euro-Schuldenkrise weitergeht. Da gibt es jetzt Forderungen an Deutschland nach dem Motto, wir sind ja alle pleite, ihr seid ja die Einzigen, die noch Geld haben, ihr seid die Profiteure der Euro-Schuldenkrise. Und ihr habt euer Sparprogramm, euer teutonisches Sparprogramm durchgesetzt. Könnte die Koalition da in eine Situation kommen, wo sie den Crash nicht überlebt?
Also es gibt in der FDP eine Gruppe bis zu Präsidiumsmitgliedern, die darüber nachdenken, erstens müssen wir nicht die Koalition verlassen, um uns damit wenigstens die 5% zu sichern? Und welches wäre dafür das richtige Thema? Und die kommen zu dem Ergebnis, die Finanztransaktionssteuer ist aus sozusagen wahltaktischen Gründen nicht das richtige Thema, weil man dann die Mehrheit der Bevölkerung gegen sich hätte. Wenn man
viele FDP-Anhänger, glaube ich, auch.
Vielen FDP-Anhängern ist es einfach auch vergleichsweise wurscht. Mhm. Aber bei dem Thema Euro-Rettung, jetzt mal populistisch gesagt, noch mehr Geld für Griechenland, wenn man mit diesem Argument aussteigt, wir wollen nicht noch mehr für alle Schuldnerländer zahlen, hätte man natürlich den großen Vorteil, dass man die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hätte. Also da wäre eine Sollbruchstelle. Und wie gesagt, es gibt einige in der FDP, die genau darüber nachdenken, wenn man es platzen lässt, dann da.
Ja, aber da ist die CDU, CSU genauso herausgefordert und muss wahnsinnig aufpassen. Das hat das ganze Jahr 2011 gezeigt. Also die ist da in keiner besseren Situation als die FDP, sodass beide überlegen müssen, wie gehen wir das Thema an. Und die letzten Wochen zeigen ja, dass da noch gar nicht das letzte Wort drüber gesprochen worden ist.
Ich glaube, es kommt noch ein ganz entscheidender Punkt an dieser Stelle hinzu. Wie wäre die Rezeption in der Öffentlichkeit? Es würde sofort der Vorwurf kommen, das ist opportunistisch, beziehungsweise das ist der Versuch, nun auf die Karte Populismus zu setzen, an die Adresse der FDP. Und damit würde man nicht nur die eigene Parteiführung desavouieren in ihrer Positionierung beim Mitgliederentscheid, wo man gegen Schäffler sich in die große europapolitische Tradition von Genscher und anderen gestellt hat. Da würde man im Grunde sich von dieser Tradition ja auch abkehren. Man kann nicht bisher argumentieren, wir müssen das tun, Solidarität und anderes mehr. Das hat man ja getan als Parteiführung bei diesem Mitgliederentscheid. Und jetzt sagen wir, ziehen die Reißleine. Dann stände der Vorwurf im Raum, das ist Populismus, gar der Versuch, Rechtspopulismus. Das wäre fatal für die Partei. Und es würde auch überhaupt nicht ihrer europapolitischen Tradition entsprechen. Hochriskant. Insofern glaube ich, dass bei diesen Diskussionen, die geführt werden, dieses Thema oder überhaupt das Thema Europa überaus heikel werden.
Also die FDP ließe sich dann nicht in Versuchung führen.
Also ich bin mir da nicht sicher. Sie haben mehrfach von Panikreaktionen oder waren Sie es? Von Panikreaktionen gesprochen. Ja. Und ich glaube, die FDP, ich meine, ein Ertrinkender greift nach allen möglichen Strohhalmen, auch wenn das ein Strohhalm ist, der zu seinem eigenen Untergang führt. Also ich traue der FDP an diesem Punkt, ehrlich gesagt, keine wirkliche politische Rationalität mehr zu, weil sie die in den letzten Monaten eigentlich ständig bewiesen hat, dass sie einfach nicht mehr hat. Was ich aber bei dem ganzen Thema, über das wir hier sprechen, noch interessanter fast finde als die FDP, ist Frau Merkel. Also bei diesem ganzen Koalitionsdesaster, bei diesem ganzen Präsidenten, Bundespräsidenten-Desaster, steht Frau Merkel da und ihre Umfragewerte steigen und steigen. Da hat
sie, man muss doch Europa fast retten, und das wird ihr möglicherweise positiv angekreidet.
Ja, das, ich meine, das ist ja auch, das ist ja auch ganz schön, dass sie so als Gegenentwurf zu Herrn Wulff, weil man ganz genau weiß, sie ist uneitel, sie ist bei allem, was wir wissen und glauben, wirklich unbestechlich und so weiter und so weiter. Und das finde ich ja auch toll. Aber es ist doch trotzdem merkwürdig, dass sie, wir regen uns seit Wochen und Wochen über diesen Bundespräsidenten auf. Frau Merkel hat diese Personalentscheidung getroffen. Frau Merkel hat die vorhergehende Personalentscheidung getroffen. Beide Kandidaten haben sich als untauglich erwiesen. Und nichts davon bleibt an ihr hängen. So, als wüsste die Bevölkerung sozusagen nicht, dass es eine Merkel-Entscheidung war, wer im Schloss Bellevue sitzt.
Ist denn ist die Kanzlerin sozusagen die Lebensversicherungspolice ihrer Partei, Frau Süßmuth?
Sie ist nicht die Lebensversicherungspolice der Partei, sondern der Bevölkerung. Also ich habe eine andere Interpretation dafür. Oder sie, die Frage beantworte ich wie folgt. Sie hat ja insbesondere seit dem letzten Herbst wieder Führung übernommen. Und da ist ganz offensichtlich bei der Bevölkerung die Vorstellung, das ist, gibt uns mehr Sicherheit als die anderen. Denn anders kann ich mir nicht erklären, und ich höre auch in der Bevölkerung viele, die sagen, ja, die macht auch Fehler, aber da sind wir besser aufgehoben.
Die zankt nicht so wegen Kleinigkeiten, sie schwebt so drüber, halb Kanzlerin, halb Bundespräsidentin.
Aber soll das nicht sogar die Kanzlerin machen in so einer Situation? Ist das nicht nur eine Attitüde, sondern vielleicht auch Überlebensstrategie?
Ja, ich finde das ja auch gar nicht schlecht. Ich finde das nicht nur politisch geschickt, sondern ich halte das in so einer politischen und wirtschaftlichen Situation auch.
Sie muss doch führen. Genau. Sie muss führen. Es blieb ihr ja auch gar nichts anderes übrig. Die Euro-Krise, Währungskrise, wie auch immer wir das nennen, sie musste führen.
Aber trotzdem ist doch die Frage, wieso bleibt an ihr zum Beispiel in Bezug auf Wulff nichts hängen?
Weil es natürlich relativ verglichen mit dem, was jetzt mit Europa in Rede steht, vergleichsweise unwichtig ist.
Aber es macht sie ja offensichtlich auch stark, die Situation.
Ja, sie ist die dominierende Kraft. Ich meine, das Interessante ist ja, und deshalb wird es, glaube ich, bei der FDP dann doch noch spannend mit der Frage, wie geht man mit dem Euro um? Es ist ja, hier widerstreiten ja auch in den Parteien, sagen wir mal, europapolitische Traditionen und Träume mit ökonomischen Sachverhalten und ökonomischer Vernunft. Und die Frage ist, kann man auf die Dauer einen europapolitischen Traum oder eine durchaus ja erstrebenswerte Vision aufrechterhalten, wenn gleichzeitig die ökonomischen Realitäten ganz andere sind? Irgendwann, glaube ich, wird man das nicht mehr aufrechterhalten können. Was dann passiert, kann man im Moment nur schwer vorhersagen. Bloß das wird natürlich alle Parteien einholen, weil im Moment alle Parteien noch so tun, als könnte man das. Das Problem ist, die Bevölkerung ahnt schon, dass es schief geht.
Wir sind ja gleich am Ende der Sendung. Wir haben ja der Titel der Sendung lautete ja Koalition auf Abruf mit dröhnendem Fragezeichen. Unsere Facebook-Besucher sind sich da ziemlich sicher, die Koalition wird sich irgendwie ins Jahr 2013 schleppen, schreibt jemand. Das hält bis 2013. Diese Regierung wird die volle Amtszeit durchziehen. Das hat sich ja in der Diskussion hier auch rausgeschält. Aber danach hat man dann endgültig voneinander genug, oder?
Auch es wird auf den Wahlabend, wir müssen die restliche Zeit der Legislaturperiode, im politischen Betrieb sind fast anderthalb Jahre noch sehr, sehr langer Zeitraum. Die Frage ist dann, Causa Wulff, spielt das noch eine Rolle? Das wird ja jetzt schon diskutiert, ob es im Mai bei Schleswig-Holstein noch eine Rolle spielt. In anderthalb Jahren kann viel passieren. Was ist in einem Jahr, wenn wir jetzt zurückdenken, politisch alles geschehen? Denken wir an Gutenberg, an die Wehrpflicht, denken wir an die Energiewende, anderes mehr. Und dann, Frau Süßmuth, ja, dann wird man im Zweifelsfalle auch wieder die bürgerliche Gemeinsamkeit betonen, weil es rechnerisch im Zweifelsfalle sein muss. Und auf der anderen Seite ist man natürlich auch offen für andere Koalitionen. Das wäre meine Einschätzung.
Am Ende ist die Frage, wollt ihr das Land denen anvertrauen oder denen? Und darauf wird das bürgerliche Lager zuspitzen. Wollt ihr von Herrn Gabriel und von Herrn Trittin und Frau Künast durch die Krisen geführt werden oder von Angela Merkel?
Das ist der Wahlkampf. Das heißt, und bis dahin werden wir mutmaßlich, das kann man jetzt schon prognostiziert, von den Ereignissen getrieben werden und wissen gar nicht, was am Ende des Tunnels alles steht. Ich bedanke mich, dass Sie hier waren. Liebe Zuschauer, soweit die Phoenix-Runde für heute. Bleiben Sie bei uns.